Da Torino a Milano, dal mare alle montagne, dal vino rosso alla maglia rosa. Eh sì, cari amici del ciclismo, il Giro d'Italia ci regala le emozioni più belle. E allora viva il Giro! Forza ragazzi!
Radsport-Podcast.
Ich weiß nicht, was ich verrückter finde, dass ein Giro d'Italia erstmal 3 Tage in Ungarn ist und fast dieselben Farben in der Flagge hat, wie die italienische Flagge, wenn man da so an den Streckenrand geschaut hat, oder ob Simon Yates ein Zeitfahren gewinnt. Das die verwunderlichen Dinge dieser ersten 3 Giro-Tage für mich. Mein Name ist Lukas Bergmann. Willkommen zu einer neuen Folge WhatsApp, wie immer mit meinen beiden Kollegen Jonas Bayer.
Hallo zusammen.
Und Thomas Gellig.
Guten Tag. Ich finde es ja noch verwunderlicher, dass du im Fahrradtrikot diese Aufnahme bestreitest.
Das ist richtig, ja.
Bist du so im Fieber, dass du nur noch in Castelli-Klamotten rumlaufen kannst? Oder
das ist,
was ist los?
Klar, wenn Giro ist, dann laufe ich zu Hause, schlafe ich da drin. Dusche da drin. Also von dem her habe ich seitdem nicht mehr ausgezogen, seit Freitag. Wie haben euch die ersten 3 Giro-Tage gefallen? Also fangen wir mal von ganz von vorne an. Der erste Tag ist eigentlich genauso gekommen, wie man es erwartet hat. Mathieu van der Poel holt sich das rosa Trikot. War allerdings zwischenzeitlich doch mal spannender als gedacht. Gab sehr, sehr viele Attacken an diesem leichten Schlussanstieg. Lennart Kemner sah zwischenzeitlich sehr, sehr gut aus. Da dachte man schon, oh, vielleicht reicht das. Aber am Ende macht es dann eben doch der große Mathieu van der Poel, holt sich das rosa Trikot mit Ansage. Für ihn eigentlich eine ausgemachte Etappe. Das war schon beeindruckend, wie er das dann zu Ende gefahren hat.
Und wie sehr es mit Ansage war, hat man gesehen daran, dass die ganzen Räder vorbereitet waren, inklusive Zeitfahrrad. Also da war man sich, sagen wir mal, über 50% sicher, dass er sich dieses rosa Trikot holt.
Ich glaube, auch in Koblenz hat man damit schon wochenlang gerechnet, ja. Aber es war ja klar, es war der Auftakt des Giros dieses Jahr, war ja für ihn gemacht. Also das war eigentlich nahezu zu erwarten. Auch Gemay auf Platz 2 waren eigentlich auch noch der, also 1 und 2 war der naheliegendste Call, dass Caleb Ewan nochmal seine Bergbeine rangeschraubt hat, wie du es formuliert hast, Jonas. Das war vielleicht nochmal minimal überraschend. Dann fährt er hinten auf Gemay auf, stürzt deswegen. Das war natürlich für ihn bitter. Sonst wäre er wahrscheinlich noch Dritter geworden. Aber das war so eigentlich das sehr erwartbare Ergebnis der ersten Etappe, die ja, glaube ich, auch nur dafür gemacht wurde.
Aber jetzt mal, also klar, Gemay hat jetzt schon oft gezeigt oder viel gezeigt, dass er sowas kann. Aber er macht das jetzt auch noch nicht ewig in dieser World Tour, dass er das da einen nach dem anderen raushaut. Also ich finde es schon beeindruckend bei einem Giro d'Italia, dass er da fast um den sich fast den Sieg holen kann, dass er da auf Platz 2 kommt. Also für mich schon auch ein bisschen eine Überraschung, dass er das gleich wieder so bestätigen kann. Klar, wir haben ihn gesehen bei Wevergem, das war stark, dass er das Rennen gewonnen hat. Ansonsten hat er jetzt aber ja auch noch nicht die Riesensiege eingefahren. Also es ist jetzt nicht so, dass der da ewig in diesem Feld schon vorne mitfährt. Also für mich schon auch nochmal eine Überraschung, dass er das wieder so bestätigen kann.
Nee, aber das war genau sein Profil einfach. Also fand ich für die Sprinter zu schwer. Arno Demar hat sehr früh den Arm gehoben und gesagt, ciao Freunde, das war's für mich. Dass Caleb Ewan noch so lange mitkommt, das war für mich dann eher noch überraschend. Und dann war es klar, ganz ehrlich, dahinter kam ja nur noch GC-Fahrer. Da war Keldermann und die ganzen GC-Fahrer eigentlich noch in der Top 10. Und ansonsten war es klar, wer es da versuchen wird. Und da war Gemay, dann denke ich schon, der erwartbare Kandidat, weil Bergaufsprints ihm einfach noch liegen vom Profil her. Und das waren Van der Poel und Gemay, die zwei, glaube ich, die am meisten von allen mit Caleb Ewan vielleicht noch drauf spekuliert haben, da auf Etappensieg zu gehen. So, die meisten Sprinter haben es, glaube ich, also Cavendish und Demar, die werden es da nicht realistisch versucht haben.
Die ganzen GC-Fahrer mit Magnus Cort und Diego Ulissi, du hast natürlich recht, Lukas, das ist er auch erst 22, also er konnte es noch gar nicht so lange versuchen bei solchen Etappen. Und man hat es, glaube ich, auch deshalb nimmt man es so selbstverständlich hin, weil Intermarché das auch so ganz selbstverständlich für ihn angefahren ist. Also die haben jetzt auch keine Sekunde überlegt. Die sind mit einem Wahnsinnstempo in den Berg reingefahren. Die haben die Ausreißer kontrolliert. Also das ganze Team hat ein gewisses Selbstvertrauen entwickelt, auch mit und für Binyam Girmay. Und ich glaube, das zeichnet sie dann aus. Und am Ende bestätigt er es. Ja, ist Platz 2. Aber hinter Mathieu van der Poel bei so einer Ankunft, da braucht man sich nicht grämen.
Das war es im Endeffekt schon zur ersten Etappe. Ich meine, da ist bis auf den Schlussanstieg ja nichts passiert.
Ein Wort zu Lennart Kemner. Ich finde, das war schon eine beeindruckende Fahrt, die er da gezeigt hat. Also wir haben jetzt gesehen bei Tour of the Alps, dass er gut in Form ist, aber er scheint auch zu diesem Giro jetzt zu kommen und da mit richtig Ambitionen, glaube ich, reingehen zu können. Das sah sehr gut aus, was er da am Berg lange Zeit machen konnte. Klar, hinten dem letzten Kilometer ist ihm dann die Luft ausgegangen, aber ich glaube, von Lennart Kemner kann man noch einiges erwarten in den nächsten 3 Wochen.
Auch das Zeitfahren.
Denke ich auch. Es gibt dann halt ein paar unnötige Zeitverluste noch. Also manche GC-Fahrer, also wie Guillaume Martin, dann 12 Sekunden, Wout Poels 12 Sekunden, weiß ich nicht, wie der in die Rundfahrt reingeht, aber das sind so unnötige Zeitverluste, die man einfach weglassen sollte. Also klar, jetzt diese 4 Sekunden von Buchmann oder so fallen nicht ins Gewicht, aber wenn man eh schon nicht sehr weit vorne dabei ist, dann sollte man das unterlassen oder ja, versuchen zu unterlassen.
Dann schauen wir zur zweiten Etappe, Zeitfahren. Auch da Lennart Kemner, du hast es schon gesagt, Thomas, sehr, sehr stark, war lange Zeit vorne. Da haben sich einige die Zähne ausgebissen. Also ich meine, da hat er richtig, richtig starke hinter sich gelassen. Zum Beispiel Affini, den sehr, sehr guten Zeitfahrer aus Italien von Jumbo Visma. Dem hat er 3 Sekunden abgenommen. Das war für mich dann die erste Riesenüberraschung, dass er das schaffen konnte. Klar, dann kamen aber noch ein paar der Top-Favoriten, die sich da vorgesetzt haben. Unter anderem Zeitfahrgott, der neue Zeitfahrgott, Simon Yates. Wir haben es in der Vorschau-Folge schon angesprochen.
Gott sei Dank. Du hast es gesagt, Bergi, oder? Du hast es extra nochmal erwähnt.
Er hat sich verbessert dieses Jahr, aber dass er ein Zeitfahren gewinnen kann, also beim besten Willen hätte ich das nie im Leben gewettet.
Er ist 5. geworden bei Paris-Nizza dieses Jahr, beim Zeitfahren schon. Also er hat schon mal Zeichen gesetzt. Aber Lukas, deine prognostischen Qualitäten sind natürlich grandios jetzt. Du stehst natürlich in einem ganz, ganz glänzenden Licht da mit deinem Simon Yates-Pick, mit einer wirklich spektakulären Leistung, muss man sagen. Ich würde auch, glaube ich, dazu sagen, man sieht natürlich immer im Zeitfahren auch ein bisschen, wie das Setup war von den Teams. Also wenn man sieht, Matteo Sobrero wird 4. auch von Team Bike Exchange. Sicher kein schlechter Zeitfahrer, aber wenn so ein Team da so weit reinkommt, dann ist es auch ein Zeichen, dass das Setup sehr, sehr gut funktioniert hat, dass sie sich bereitgestellt haben, also das Material sehr gut funktioniert hat. Wenn man sich dann dagegen anschaut, nur als Beispiel will ich gar nicht näher drauf eingehen, aber Israel, Premier Tech, die auch.
Wobei die extra nochmal ein neues Rad präsentiert haben für das Zeitfahren. Ja,
das kann sein. Radwagen müssen wir hier auch gar nicht nennen, es spielt auch gar keine Rolle. Aber Alex Dowsett und Matthias Brendle, die ja auch Zeitfahrspezialisten in dem Sinne sind, die dann doch sehr, sehr weit zurückliegen. Also Dowsett mit 30 Sekunden zurück, da kann auch was am Setup dann nicht stimmen. Also wenn man so viel Rückstand hat auf die vorderen Leute, dann stimmt da auch was am Setup nicht, wenn vor allem das ganze Team das betrifft und nicht nur einzelne Fahrer.
Ja, vor allem sind wir auch da bei dem Zeitfahren wieder schon so Zeitverluste, die ja jetzt am Ende nicht so groß sind und die werden jetzt den Giro auch nicht entscheiden, aber es ist einfach krass, so früh einfach schon Zeit zu verlieren. Also was ich zum Beispiel mit am meisten überraschend fand, Joao Almeida, wo man ja sagt, der sollte eigentlich von den GC-Fahrern noch der beste Zeitfahrer sein und das ist ja eigentlich seine Stärke, der verliert an so einem Tag halt einfach schon mal 18 Sekunden auf Yates. Ja, 18 Sekunden, das ist nicht die Welt, aber es sind einfach mal 18 Sekunden, die er verloren hat auf Yates. Und das muss man schon einfach mal sagen. Auch Carapaz, muss ich sagen. Hätte ich nicht gedacht, dass er so viel verliert. Er hat am Ende 28 Sekunden. Die muss er auf jetzt erstmal wieder aufholen. Also das ist schon mal was für so ein kurzes Zeitfahren.
Und wir haben auch in den letzten Jahren gesehen, dass die Abstände in den Bergen gar nicht mehr so groß sind. Also auch wenn wir uns erinnern an Pogacar, er hat an einer Etappe bei der Tour de France letztes Jahr sehr, sehr viel Zeit rausgefahren. Aber ansonsten hat er jetzt auch nicht die Möglichkeit gehabt, noch mal mehr als 15, 10 Sekunden rauszufahren. Also es bleibt dann schon immer relativ nah zusammen. Und da sind solche Tage dann schon eine Ansage, wenn dann eben Richard Carapaz als klarer Favorit jetzt schon mit 35 Sekunden Rückstand, zwar auf Mathieu van der Poel, aber 25 Sekunden auf Simon Yates und Thomas, du hast es gesagt, das muss man dann erstmal rausfahren. Und auch Tom Dumoulin hat sich im guten Licht präsentiert, ja, er hat es nicht gewonnen, wäre wahrscheinlich früher ein Zeitfahren gewesen, dass er dominiert hätte oder gewonnen hätte, kann er jetzt wahrscheinlich nicht mehr, aber wie seht ihr ihn, also Jumbo Visma mit Tobias Voss, der auch ein gutes Zeitfahren hingelegt hat, wie seht ihr die Mannschaft, über die haben wir ja wenig gesprochen in der Vorbereitung?
Die kann man, finde ich, noch zu wenig einschätzen. Also, dass Dümmerler Zeit fahren kann, ja, schau Olympia an letztes Jahr auf dem Podium. Silber hat er sogar gewonnen, oder Bronze? Ich glaube sogar Silber, oder? War er nicht sogar hinter...
Nein, egal.
Also auf jeden Fall Top 3, bei Olympia, also dass er Zeit fahren kann, ist klar. Er wird immer noch Dritter, nur 50 Sekunden Rückstand auf.
Ich habe gerade nachgelesen,
ist Silber, Zweiter geworden. Ja. Silber, genau. Also dass er Zeit fahren kann, das ist vollkommen klar. Da bin ich jetzt tatsächlich gespannt. Das wird morgen Ätna, erste Bergankunft. Ich denke, da werden sich die ersten Kleinigkeiten schon mal zeigen. Ansonsten finde ich, kann ich noch gar nicht einschätzen, wie Tom Dumoulin den Giro bestreiten wird. Also Jumbo-Visma ist für mich eigentlich überraschend, weil man sagt, er hat so ein starkes Team und so, aber eigentlich für mich noch eine absolute Wundertüte. Da kann irgendwie alles passieren.
Ich kann es auch nicht einschätzen, deshalb habe ich die Frage auch an euch weiter delegiert, ja, um hier sauber aus der Sache rauszukommen.
Ja, man kann Jumbo und Dumoulin, finde ich, in den letzten Rundfahrten generell so schwierig einschätzen, weil er immer mal wieder dann starke Tage hat, aber so konstant ist er nicht mehr gefahren und das muss er halt jetzt beweisen bei dem Giro. Und ich bin gespannt, wie er das wieder hinkriegt, ob er das wieder hinkriegt. Zumindest beim Zeitfahren sah er sehr, sehr gut aus und generell Jumbo sah auch gut aus. Also Affini war weit vorne, du hast schon gesagt, Voss, Dumoulin, also auch die hatten, glaube ich, ein recht gutes Setup und konnten da gut vorne reinfahren.
Nibali ist ein ganz gutes Zeitfahren gefahren eigentlich auch, ne?
Der Hai.
Bringt sich rechtzeitig kurz vor Sizilien, denkt er sich so jetzt. Da bin ich sehr gespannt, was der jetzt die nächsten Tage in seiner Heimat zeigen wird. Ich glaube, Messina, sein Herkunftsort, ist, glaube ich, sogar ein Etappenfinish. Da wird man sehen, welchen Fahrer das italienische Worldfeed ein paar Mal zeigen wird in der Region. Da bin ich mir sehr sicher. Und ein paar Hai-Zeichnungen auf den Straßen werden wir auch sehen. Auch da bin ich mir sicher.
Da kommen wir zur dritten Etappe. Massensprint mit Ankündigung. Ich glaube, auch da war klar, relativ früh im Rennen, klassische Ausreißergruppe, die von den Sprinter-Teams kontrolliert wird. Und dann gab es sehr, sehr viele Teams, die mit diesen Sprint reingehalten haben. Also da war richtig, richtig viele Züge vorne, eine richtige Waschmaschine, wie du so schön sagst immer, Jonas. Einige Teams wurden immer wieder nach hinten gespült, haben sich wieder versucht, nach vorne zu kämpfen. Und ganz zum Schluss kommt Quickstep nach vorne und Murkoff findet genau die richtige Lücke, um wieder Cavendish nach vorne zu fahren. Und dann zieht Cavendish einen sehr, sehr langen Sprint an. Also der war schon ungewöhnlich lang, meiner Meinung nach.
Ich dachte zu lang.
Ja, ich dachte auch zu lang. Aber Cavendish scheint in guter Form, kann es durchdrücken und holt sich am Ende den Sieg. Noch nicht das lila Trikot, das hat noch virtuell Mathieu van der Poel, tragen darf es immer noch Gemay, aber Dritter ist jetzt schon Cavendish.
Aus meiner Sicht gar kein so perfektes Leadout von Murkoff, du hast schon gesagt, also er war in einer guten Position, aber sehr weit vom Ziel entfernt. Sie haben es gut gemeistert. Ich meine eher sogar, dass es ein sehr gutes Anfahren war vom ganzen Team. Murkoff hat ihn dann gut abgeliefert und dann ist es aber am Ende tatsächlich, das ist so ein richtiger Cavendish-Sieg oder ein Sprinter-Sieg gewesen. Es ist nicht dieses, was wir letztes Jahr bei der Tour gesehen haben, Mirko liefert ihn 150 Meter vor Schluss ab.
Richtig, stimme ich dir zu, aber es gab einen Moment, wenn man sich das nochmal im Nachhinein anschaut, es hat nämlich, also erstmal war Quickstep ein bisschen eingebaut, hat auf der linken Seite probiert, war dann ein bisschen eingebaut, weil Alpecin Phoenix vorbeikam, dann haben sie es geschafft, in der Mitte eine Lücke zu finden, stoßen da rein und dann ging aber auf einmal wieder die Tür zu und das hat Murkoff in dem Fall erkannt. Und kurz bevor die Tür zugeht, sticht Murkoff nochmal raus, obwohl er quasi noch nicht in dem Moment der letzte Mann vor Cavendish gewesen wäre. Aber Murkoff hat genau das erkannt und hat es da geschafft, Cavendish vorne am Feld zu halten. Weil da ging von links und rechts, wäre jeweils die Tür zugegangen und wäre Quickstep wieder eingeschlossen gewesen. Und das war meiner Meinung nach der geniale Moment von Murkoff bei dieser Etappe, dass er es da geschafft hat, Cavendish vorne zu halten. Und dann, klar, es hat nicht ganz so gut funktioniert wie sonst. Dadurch hatte er natürlich einen viel längeren Sprint, weil eigentlich waren sie noch zu zweit vor Murkoff, vor Cavendish und dann musste Murkoff quasi alleine schon zu früh rausgehen und war dann nur noch allein vor Cavendish. Deswegen wurde es dann so ein langer Sprint. Aber dass er den Moment dann erkannt hat und nicht gezögert hat, das fand ich schon sehr, sehr stark und sehr, sehr clever. Da hat man gesehen, wie erfahren er ist.
Und welchen Respekt die anderen davor haben, hat man dann in der wunderbaren Helikopteraufnahme gesehen oder Drohne, ich weiß nicht, wie sie es geschossen haben, also in der Wiederholung dann von oben, wie Arnaud Demar sich da einen Kampf geliefert hat, um an das Hinterrad von Mark Cavendish zu kommen. Das hat ihn dann zwar am Ende nichts genutzt, er hat es erhalten, aber das war schon sehr, sehr akrobatisch und auch, würde ich sagen, an der Grenze, wie man das machen sollte, aber wir sind nicht die Einzigen, die die Qualitäten erkannt haben, selbstverständlich nicht, das bleibt niemandem verborgen. Arnaud Demar wird dann Zweiter und das fand ich so beeindruckend an Cavendish, dass er diesen langen Sprint zieht. Demar eine gute Position hat, aber er kommt einfach nicht vorbei.
Ja, das war krass.
Ein klassischer Sonntag aus dem Jahr 2015. Cavendish gewinnt einen Sprint, Philipp Gilbert gewinnt ein Rennen. Ganz normale Vibes von früher eigentlich.
Das wolltest du unbedingt noch unterbringen, dass Gilbert auch
ein Rennen gewonnen hat. Also wenn an einem Tag Philipp Gilbert sogar die Rundfahrt, der da noch gewonnen hat, und Mark Cavendish einen Sprint gewinnt, das ist, wie das letztes Jahr, Jonas hat es doch während der Tour mal angesagt, das sind so die richtigen Vibes von früher, wenn HTC Highroad den Sprint anfährt, Mark Cavendish gewinnt, man fühlt sich wieder wie vor 7 Jahren ungefähr.
HTC Highroad und BMC Racing holt sich die Etappe. Ich glaube, was man auch gesehen hat, ist, dass Mathieu van der Poel kein sonderlich guter Anfahrer ist für einen Sprint. Das kriegt er einfach nicht gebacken. Das ist super hektisch und ich glaube, niemand fühlt sich wohl an seinem Hinterrad. Er hat eben nicht diese Ruhe, die Mirkov hat, die du beschrieben hast, Lukas, sondern da wird es super hektisch. Er geht dann aus dem Sattel und weiß der Henker was. Ich verstehe auch überhaupt nicht, was sie da machen, warum sie für Jakub Marečko fahren. Also ist jetzt nicht, der hat jetzt, glaube ich, noch nie einen großen Sieg geholt, hat eine Etappe dieses Jahr bei der Tour of Antalya gewonnen. Oder Tour of Turkey, ich weiß gar nicht, wie sie gerade heißt. Ja, Tour of Antalya, genau, habe ich mir gerade aufgemacht. Und da muss ich sagen, ich verstehe es einfach nicht. Ja, Sprint, also jetzt wird er Fünfter. Das kann Van der Poel auch. Also gegen dieses Sprintfeld wird auch ein Mathieu Van der Poel Fünfter.
Aber ist das ein Zeichen, dass er nicht aufs Maglia Ciclamina geht, wenn er bei so einem Sprint dann nicht mit reinhält?
Ja, ich glaube schon. Also erstmal, sie haben das vorher wohl schon gesagt, dass sie die flachen Sprints für ihn, für Marečko fahren wollen. Ich habe die These schon gelesen, dass er auf keinen Fall im Ciclamino sein will, weil dann wird es schwierig, die Rundfahrt zu verlassen. Weil wenn er im Trikot zu gehen, ist natürlich auch ein bisschen scheiße. Das heißt, das will er wahrscheinlich nicht. Und morgen ist er ja das rosa Trikot auch los.
Mal schauen, was los wird. Er meine selber, er guckt mal, was passiert, aber er rechnet nicht damit, dass er es halten kann.
Ja, er ist kein Wout van Aert bergauf. Würde ich jetzt mich so mal weit aus dem Fenster lehnen.
Aber wenn wir schon beim lila Trikot sind, einer, der für mich ein heißer Kandidat darauf ist, ist Gemay, der es gerade trägt. Er hat in dem Sprint, in diesem Flachen auch Platz 4 dann am Ende geholt, war sogar noch ein bisschen eingebaut, wenn er ein bisschen besser reingefahren worden wäre, vielleicht eine bessere Position hat und Arnaud Demar ihm nicht die Tür zumacht, kann er vielleicht sogar nochmal rausgehen und aufs Podium springen. Also wenn er in den flachen Sprints auch so viele Punkte immer holen kann und es kommen noch viele dieser, ja, Sprint-Klassiker-Etappen, sagen wir mal, die, wo wir ja gesagt haben, dass sie ihm liegen, dann ist er auf jeden Fall einer, der sehr, sehr viele Punkte sammeln kann und dann wird er ein sehr, sehr heißer Kandidat darauf.
Und der auch das dabei bleibt. Das ist
seine erste Grand
Tour. Ja, genau, das ist seine erste Grand Tour, aber ich glaube, er wird auch dabei bleiben. Also es wird ja, wir wissen, viele Sprinter werden gehen und so, dann wird's, da wird es sich ein bisschen aussortieren und bei ihm glaube ich jetzt, dass er mal diese Rundfahrt durchfahren soll. Wieder mal können wir sehen, Intermarché, die sind einfach bei den meisten Etappen vorne drin. Also sie finden irgendwie eine Lösung, da wieder vorne reinzufahren. Gemeint, Lukas, du hast es gesagt, ja. Der hätte wahrscheinlich sogar Dritter oder Zweiter werden können. Er hat dann ein bisschen Pech gehabt. Links hat sich nichts aufgetan, so ist es manchmal. Aber er hat auch ein sehr gutes Gefühl für, wo er hingehen muss. Und dann, manchmal läuft es sich manchmal nicht. Aber er ist eigentlich immer in einer guten Position, dann um so einen Sprint, an so einem Sprint teilzunehmen.
Zum Sprint haben wir natürlich auch noch ein paar Zahlen vorbereitet.
Guardate queste gambe, arrivano i kudos.
Jetzt bin ich sehr gespannt. Eigentlich ja gefühlt über das, womit ich euch eigentlich nur nerve. Bergi hat angekündigt, er hat was vorbereitet.
Naja, was ich heißt vorbereitet? Ich habe mir einfach den Twitter-Post von Quickstep Alpha Vinyl angeschaut zu Mark Cavendish, die dann eben nochmal diesen Sprint beschreiben. Den Antritt von Mark Cavendish. Maximale Power 12.080 Watt nach dieser Etappe. Das ist schon mal eine ordentliche Zahl. Über 1.000 im Schnitt. Maximaler Speed 74 km/h und Durchschnittsspeed für 17 Sekunden lang 72 km/h.
Die Watt finde ich gar nicht so krass, muss ich sagen.
Das also hat mich auch überrascht.
Ich glaube, das ist nicht viel, aber das spricht halt für diesen langen Sprint, ne? Also hohe Peak ist das nicht, aber die wahrscheinlich relativ lange, eine sehr hohe.
Also wir wissen ja, dass so Sprinter, wenn sie ohne Belastung reinkommen, auch gerne mal an die 2000 treten können. Zumindest so 1700, 1800 haben viele dann als Peak. Und 1280 sagst du eben, ist ein deutliches Stück drunter. Aber wenn du natürlich über 17 Sekunden lang 1000 Watt trittst, zeigt schon, 17 Sekunden klingt jetzt auch erstmal relativ wenig, aber das ist natürlich bei 1000 Watt dann enorm lange und ein enorm langer Sprint. Und das zeigt schon, in was für einer überragenden Form Mark Cavendish hier zu diesem Giro kommt.
Ist ihm vielleicht sogar, könnte man die These aufstellen, sogar ein bisschen entgegengekommen, dieser lange Sprint. Ich weiß nicht, ob er, inwieweit er noch in der Lage ist, diese Maximalwatt, die Bennett zum Beispiel zu treten ist, in der Lage ist. Das wird sich zeigen jetzt mal in den nächsten Sprints, aber auf jeden Fall ist es beeindruckend zu sehen, wie lange er das halten kann.
Meine Zahl, wenn wir bei den Strapazen schon sind, kommt von derselben Etappe. Es ist 102, ist der Durchschnittspuls von Mathieu van der Poel auf der Etappe. Um das zu unterstreichen, wie entspannt solche Sprintetappen dann doch sind. Peak ist er, dann kommt er dann doch auf mal die 190, wird der Puls mal hochgeschubst hinten raus. Die Kurve ist tatsächlich auch ganz lustig, weil sie sehr lange, sehr flach ist, mit einem klaren Peak hinten raus zu erkennen. So die letzte halbe Stunde, würde ich sagen, da wurde dann mal ein bisschen aufgewacht. Aber
102.
In der ersten Stunde ist auch...
So viel habe ich, wenn ich aus dem Bett aufstehe. Das ist
sehr, sehr niedrig.
Ja, du, der ist in der ersten Stunde, gehen wir immer wieder mal Kurven, wo der mit 80, 90 Puls rumfährt. Das hat man eigentlich beim Treppensteigen schon. Also scheint sehr entspannt gewesen zu sein.
Es war tatsächlich ganz entspannt, was
und, man. Und ganz kurz, und Durchschnittswatt kann man da auch nochmal sagen, auf die ganze Etappe 5 Stunden 170 Watt. Ich sage mal, das kriegt der ein oder andere von uns sogar auch noch hin. Da hätten wir im Peloton noch mitfahren können. Hinten raus nicht mehr, klar, aber das war entspannt.
Die Kollegen von Eurosport, das konterkariert zwar deine Zahlen ein bisschen, aber die haben nochmal darauf hingewiesen, dass Alpecin Phoenix sich da keine großen Freunde macht, wie sie im Feld vorne fahren, weil der Wind kam deutlich von rechts und sie sind nicht ganz rechts gefahren, sondern so fast links am Rand, so dass sie eine kleine Staffel bilden konnten, dass gerade noch Mathieu van der Poel voll im Windschatten ist. Und danach war es eine lange Linie, weil einfach der Windschatten so gering war. Und da haben die von Eurosport auch mal gesagt, ja, so macht man sich wirklich überhaupt keine Freunde im Feld. Dann sollte man wenigstens in der Mitte fahren, dass es ein bisschen mehr Windschatten gibt. Gut, müssen Sie selber wissen, aber das war eigentlich noch eine ganz spannende Randbemerkung. Wahrscheinlich das Spannendste an den ersten 200 Kilometern an dem Tag.
Der Ausblick.
Ich habe noch ein kleines Thema zum Rückblick, und zwar eher ein allgemeineres. Und zwar, wir sind jetzt in Ungarn gefahren, wir haben schöne Bilder da gesehen, auch beim Zeitfahren und so weiter. Ich glaube, man muss trotzdem aufpassen, Ungarn ist... hat Probleme mit Rechtsstaatlichkeit. Die EU hat den Rechtsstaatlichkeitsmechanismus gezogen. Und ich glaube, aus meiner Sicht ist es schon so, dass es auch ein kleiner Part von so Sportswashing ist. Also man kommt dahin, präsentiert schöne Bilder, die Fahrer kommen rein, Binyam Girmay sorgt für schöne Bilder da. Aber ja, es ist ein Staat, der rassistisch agiert, der Probleme mit Antisemitismus hat, um alles vorsichtig auszudrücken. Aber ich glaube schon, dass man da aufpassen muss, auch als Radsportverband da sowas nicht Vorschub zu leisten, auch nicht in Europa.
100% Zustimmung.
Ja gut, das glaube ich, haben wir schon länger das Thema. Rennen in Russland zumindest gibt es nicht. Das ist gerade relativ klar, aber man darf dann eben auch nicht...
Und weg ist er! Ein kritisches Wort über Russland und raus. Lukas,
jetzt war ich
ein kurz kritisches
weg.
Wort über Russland und schon bist du raus.
Ja, das sollte mir zu denken geben. Auf einmal bin ich weg.
Ja, ich glaube, man muss es nur immer wieder darauf hinweisen. Also es gibt eben nicht nur Russland, es gibt nicht nur die arabische Halbinsel, die problematisch ist, was Menschenrechtssituationen betrifft, sondern es betrifft genauso Russland. Und auch Lukas soll weiter seine Meinung sagen dürfen.
Das wollte ich genau in dem Moment sagen, bevor ich rausgeflogen bin, dass man da eben noch auf mehr Länder achten sollte. Aber gut, manchmal will mein Handy das nicht. Vielleicht sollte ich nochmal schauen, von welchem Hersteller das ist.
Dann hast du es schon gesagt, Lukas. Wagen wir einen kleinen Ausblick. Morgen ist die erste richtige Bergankunft hoch auf den Ätna. Vorher eigentlich eine relativ leichte Etappe. Also sind jetzt runtergeflogen nach Sizilien. Und dann geht es eben den Ätna hoch. 23 Kilometer, knapp 6%. Also ein ordentlicher Anstieg. Nicht allzu steil, aber eben sehr, sehr lang. Ich glaube, da kann man schon mal gut Zeit verlieren, wenn man nicht in Form ist. Oder wie sieht ihr es?
Absolut. Ich glaube nicht, dass es die großen Attacken schon geben wird, aber es wird zumindest sich zeigen, wer letztendlich ums GC mitfahren kann, weil sie werden auf jeden Fall aufs Tempo drücken. Ich denke gerade mal zum Beispiel an Ineos. Die werden, denke ich, da schon mal ein bisschen versuchen auszusortieren um ein bisschen klarer zu werden, auf wen muss man achten, auf wen müssen sie auf jeden Fall in den nächsten Wochen schauen. Und dafür ist der Ätna super. Ist eigentlich so ein Klassiker inzwischen fast beim Giro. Kommt sehr, sehr oft vor. Und ja, wird auf jeden Fall die erste Bergankunft und deshalb lohnenswert, sich das anzuschauen. Generell die nächste Woche ist, glaube ich, schon so ein kleiner Test. Insgesamt 2 Bergankünfte, nochmal eine Etappe mit sehr, sehr vielen Höhenmetern. Und auch sonst sind die Etappen, die eventuell für Sprinter in Frage kommen, trotzdem sehr, sehr hügelig. Also da müssen die Sprinter auch erstmal schauen, dass sie über diese Hügel drüber kommen.
Dann noch eine kurze Frage an euch. Jetzt, wir fahren ja nach Messina rein, also der Hai ist dort geboren, Vincenzo Nibali. Wie gestaltet man jetzt als Giroplaner so eine Etappe? Was würdet ihr denken? Naja, also entweder eine Abfahrt ins Ziel oder ein kleiner Hügel oder irgendwas muss da sein, aber Druckschluss, 100 Kilometer vor Ende ist der letzte Berg, der ist zwar relativ lang, aber ab dann ist es nur noch flach im Grunde. Also wie Vincenzo Nibali diese Etappe gewinnen soll, ist mir vollkommen unerklärlich.
Er muss es auf den Ätna machen, glaube ich. Den wird er im Zweifel schon 2-3 Mal gefahren sein, würde ich behaupten. Ja, aber ansonsten glaube ich tatsächlich, dass die kommende Woche, ich will jetzt nicht den Hype versauen, aber relativ langweilig wird. Ich glaube, wir werden morgen am Ätna, da wird sich was zeigen. Und ich glaube ansonsten, Sprint-Etappen, Etappe 7, hügelig, ja, wäre für mich eine klassische Ausreißer-Etappe. Samstag Napoli, ja, kann man schön Pizza essen, wird ein Sprint und dann wird es erst am Sonntag wieder richtig interessant. Also Sonntag, Finish, Blockhaus, das lange Anstieg, auch 13 Kilometer lang, 8,4%, steil im Stück. Also ich glaube, Sonntag wird der erste richtige GC-Tag. Ich fürchte, bis dahin wird es langweilig und wirklich was werden wir erst danach sehen.
Es kommt ein bisschen drauf an. Also letztes Jahr waren halt solche Etappen immer von Bora geprägt, weil sie für Peter Sagan fahren wollten und versucht haben, alle Sprinter abzuhängen. Weil diese Hügel, die auf diesen Sprintetappen sind, sind halt zum Teil auch mal 800 Höhenmeter am Stück. Also das sind richtige Berge, die da letztendlich zu absolvieren sind. Und das ist natürlich für so jemand wie Cavendish absolutes Gift. Von dem her bin ich gespannt, wenn da jetzt zum Beispiel Intermarché beschließt, okay, wir fahren hier jetzt für Gemay fürs Leader-Trikot und dann ist das vielleicht dann ein Mannschaftszeitfahren danach auf dem Flachen, dann kann das schon durchaus eine interessante Etappe werden. Also ich erinnere mich da ans letzte Jahr, wenn immer da Bora was probiert hat und es da zu kämpfen dann im Feld kam, dann wurden auch diese Etappen sehr, sehr interessant. Von dem her...
Oder Van der Poel-Show. Ich sehe ja Samstag von Neapel nach Neapel. Das ist, glaube ich, so eine Geschichte, wo Van der Poel sagt, ach, Neapel, schöne Stadt, schöne Bilder, Geschichte, Mensch, da ist auch so ein leichtes Klassikerprofil. Das könnte vielleicht nochmal was für ihn sein.
Und Thomas ist ja gesagt, wir haben jetzt hier gerade eine halbe Stunde über 3 Nicht-Bergetappen gesprochen. Also es gibt, wir schauen auch Radsport, wenn es nicht nur ums Gesamtklassement und auf die hohen Pässe geht. Und es macht trotzdem großen Spaß.
So ist es. Ansonsten ganz kurz, also was auch nochmal ein Ding ist, ich finde es erfreulich, wie wenig Ausfälle es bisher gibt. Also wir haben ja leider Jan Traktnik erwischt, ich weiß nicht, wer das mitbekommen hat, der das Zeitfahren schon einhändig gefahren ist, weil seine rechte Hand bandagiert war mittlerweile, also was kompletter Wahnsinn ist, logischerweise. Erst die dritte Etappe, also stand nicht did not start, sondern did not finish, also anscheinend ist er noch losgefahren. Irgendwann hat man dann gesehen, naja gut, einhändig funktioniert das auch nicht so ganz. Das ist Wahnsinn, aber ansonsten habe ich noch keine Ausfälle mitbekommen. Also das muss man auch sagen, gerade weil wir sie letztes Jahr in den Grand Tours oft auf den ersten 2-3 Etappen schon wirklich schwere Stürze oder sonst wie teilweise hatten, muss man sagen, der Giro fängt schön smooth und sicher bisher an. Das ist auch mal was Gutes.
Ich frage mich, was ist da die Prognose so? Ja gut, du kannst jetzt den Arm hier nicht halten, aber gut, dann über das Zeitfahren schaffst du schon, am nächsten Tag, ja gut, ein paar hundert Kilometer wirst du schon damit fahren können, einarmig, das kriegst du schon hin. Und dann schauen wir mal, was nach dem Ruhetag ist.
Bremst er halt nur am Vorderrad.
Was ist da das Gespräch? Also da frage ich mich manchmal schon.
Ja, das glaubt man nicht. Also man glaubt es einfach nicht, dass das einfach die Option war, zu sagen, ja komm, was soll's, wir gipsen dir den Dinger da ein und dann rollst du da auf einem durch. Und die nächsten 19 Tage, die schaffst du dann auch noch irgendwie. Das ist ja völlig...
Also ich habe halt keine Ahnung, was er hat. Deswegen will ich mich da nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Nein, tatsächlich aber, muss ich schon sagen, dass er das Zeitfahren noch macht. Wenn es so an der Schwelle ist, dass man sagt, vielleicht ist es morgen gut und es geht wieder, dass du sagst, okay, Zeitfahren, scheißegal, fahr einarmig, fahr vorsichtig, schau, dass du es irgendwie finishst, bevor du jetzt schon aufhören musst, okay, aber dass es dann gar nicht geht, ja. Aber ich habe auch keine Ahnung, was er für eine Verletzung hat, muss ich auch sagen.
Wirft ein schlechtes Licht, aber mir fällt auch keine Verletzung ein, wenn man seinen Arm nicht benutzen kann, die dann am nächsten Tag wieder besser ist. Also, Außer es ist ein Bienenstich, aber das glaube ich jetzt mal nicht. Naja.
Na gut, dann schauen wir uns diese Giro-Woche natürlich wieder mit großer Aufmerksamkeit an. Wie gesagt, zwei Bergankünfte lohnt sich auf jeden Fall und dann melden wir uns wieder beim nächsten Ruhetag, kommenden Montag. Bis dahin, schöne Giro-Woche euch.
What's up? Der Radsport-Podcast. What's up ist eine M94.5 Produktion. Ein Angebot der Media School Bayern.